Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft auf jeden Fall darauf einstellen, dass die Art und Weise, wie Banken operieren, definitiv, so wie es jetzt teilweise noch ist, keine Zukunft haben, sondern eher im Gegenteil, wir werden noch viel mehr digitale Lösungen haben, ob es jetzt die Payment-Methoden sind, ob es aber eben auch die Banking-Produkte sind, ob es die Broker-Produkte sind, ob es die Anlageprodukte sind, auch im Versicherungsbereich. Das wird passieren und man sieht ja in beispielsweise asiatischen Ländern, die sind da ja schon viel, viel weiter. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass uns ähnliche Verhaltensmuster auch erreichen werden.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute geht es um ein etwas anderes Thema, das ich in der Vergangenheit schon häufiger angesprochen habe, nämlich Fintech. Und in erster Linie geht es heute um Neobroker, denn ich habe in der zweiten Folge nach der Sommerpause Nils Henrik Höcker zu Gast. Der 33-Jährige ist seit 2020 Deutschlandchef des niederländischen Neobrokers BAX. Im Interview spricht Nils über seine Faszination für die Startup-Szene und seine Learnings in verschiedenen Unternehmen. Außerdem sprechen wir über BAX, seine Konkurrenz in Deutschland und wie das Geschäftsmodell des Neobrokers es ermöglicht, günstige Gebühren anzubieten. Denn dieses Modell ist tatsächlich anders als bei der Konkurrenz. Warum? Das erfährst du im Gespräch. Und auch die schwierige Zukunft der traditionellen Banken, Embedded Finance und Nachhaltigkeit als Kernwert der Unternehmensphilosophie sind Themen, die ich mit Nils in knapp 60 Minuten bespreche. Zum Schluss erzählt er, wie er selbst sein Geld anlegt und welche Zukunftspläne BAX hat. Und damit genug der Vorrede, gehen wir auf ins Interview. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Nils Henrik Höcker. Er ist Deutschlandchef vom niederländischen Neobroker BAX. Und mit ihm möchte ich heute über die Vor- und Nachteile der Neobroker, die Startup-Szene in Deutschland und seine persönliche Geldanlage sprechen. Zunächst aber herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Nils.
Ja, schön. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du gleich zugesagt hast. Und ich habe gesehen, in deinem Lebenslauf hast du einige spannende Stationen und du hast für unterschiedliche Startups gearbeitet. Was fasziniert dich denn so an dieser Startup-Welt?
Das sind viele Aspekte und jetzt bei den einzelnen Stationen waren es auch sicherlich immer nochmal individuelle Momente und Einzelheiten, die da entscheidend waren. Aber grundsätzlich glaube ich sehr stark an Digitalisierung und technologische Lösung. Das heißt, eine technische Plattform, die dann im Hintergrund die Kundenerfahrung im jeweiligen Geschäftsmodell wesentlich besser macht. Ne? Wenn man das mal vergleicht, damals Delivery Hero, das war eine echte Innovation, eine Mobile-App zu haben, eine hohe Restaurantauswahl zu haben, die Delivery-Time anzuzeigen oder eben Online-Payment. Das war tatsächlich vor 10 Jahren, als wir angefangen haben oder als die Firma gegründet wird, absolute Innovation. Heute ist es natürlich totaler Standard, ne? Aber damals natürlich ein gravierender Unterschied zu dem, was am Markt vorhanden war. Und das macht unglaublich Spaß. Und ich finde Technologie einfach faszinierend. Ich finde das sehr wichtig. Und ich glaube einfach, dass Technologie, wenn man sie gut nutzt, wenn man sie sinnvoll nutzt, uns in vielen, vielen Bereichen in der Zukunft noch sehr, sehr viel helfen wird.
Ja, wie kam es eigentlich dazu, dass du in die Startup-Szene reingerutscht bist? Das ist ja für viele nicht so das erste Ziel, was man hat.
Ich habe 2019 in Hamburg ein Praktikum gemacht und meine damalige Chefin ist heute eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir und die war in Berlin in der Startup-Szene eben sehr, sehr gut verknüpft, weil sie eben im Personalbereich tätig war. Das heißt, sie hat eben Talente vermittelt. Die ist heute VP People bei Holzbring Capital, also HV Capital, die Anna Ott. Und ja, und die hat mich glücklicherweise den damaligen Gründern, den Markus Fuhrmann und dem Niklas Ösberg, vorgestellt. Und so bin ich quasi direkt aus der Universität, ich habe in Groningen in Holland studiert, ja, mit dem Zug direkt nach Berlin gefahren und war dann am nächsten Tag im Büro und habe dort als Analyst angefangen. Das heißt, ich habe die ganzen Märkte mir angeschaut, Marktgrößen berechnet, Konkurrenzanalysen gemacht Und das war tatsächlich sogar auch meine Bachelorarbeit. Ja, und so bin ich nach Berlin gekommen, so bin ich in diese Szene gekommen. Und ja, das ist jetzt 10 Jahre her und ich habe es nie bereut und bin sehr glücklich, hier zu sein.
Seitdem hat sich ja gerade auch im Fintech-Bereich eine ganze Menge getan und du warst ja nicht nur bei Delivery Hero, sondern auch bei Book a Tiger, das ist ja auch so eine Reinigungsplattform, hast ein eigenes Startup gegründet mit GetKiwi. Wie lange braucht man denn, um sich da in diesen doch speziellen Themen zurechtzufinden, oder ist diese Plattform-Geschichte tatsächlich immer im Kern sehr ähnlich?
Also Delivery Hero war zum Beispiel am Anfang eine echte Herausforderung für mich, weil so von Online-Marketing und Development Sprints, da hatte ich einfach keine Ahnung von. Das habe ich an der Uni nicht so gelernt. Aber ich habe mich dann wirklich wie so ein kleines Trüffelschwein in die Themen eingearbeitet. Und ich bin, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen autodidaktisch ganz gut veranlagt. Das hat dann auch noch geholfen. Yeah. Und das meiste, was ich heute kann, dass ich eine eigene App selbst designen kann und mit Entwicklern durchcoden kann, das habe ich mir selber beigebracht. Ja. Und weil mich das aber auch sehr, sehr interessiert. Und es fällt mir dann auch nicht so schwer, mich in die einzelnen Themen dann einzuarbeiten, die dann jetzt dem Geschäftsmodell spezifisch wichtig sind. Aber am Anfang war das eine Herausforderung, keine Frage. Aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Das ist jetzt eine ziemlich platte Aussage, aber so ist es nun mal. Und ich habe das sehr gerne gemacht und habe auch viel, viel gearbeitet damals und heute auch.
Und hast du mit dem Thema Finanzen schon vorher in irgendeiner Art und Weise zu tun gehabt oder eher privat?
Natürlich im privaten Kontext. Ne? Ich habe, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann ich das erste Mal angefangen habe, mir eine Aktie zu kaufen, wie viele Jahre das her ist, aber ich habe mir natürlich schon an irgendeinem Punkt die Gedanken gemacht, was mache ich jetzt mit dem Geld, was ich verdiene? Und diese Berührungspunkte hatte ich dann. Und gerade jetzt aus technologischer Sicht zum Beispiel, ich habe sehr früh für mich persönlich gemerkt, aber auch dann im Geschäftskontext, wie wichtig es sein wird, wenn dann eben Apple Pay, Google Pay und auch die ganzen Embedded Finance Themen, wenn die mal richtig abheben, wie entscheidend es dann sein wird, dass ein gutes Payment Model, ein guter Bezahlprozess wichtig sein wird für dein Geschäftsmodell, für die Skalierung. Und diese Touchpoints, die habe ich schon früh gehabt, eben auch, weil ich ja als Produktchef mich, sage ich mal, mit verschiedenen Bezahlmöglichkeiten auseinandersetzen musste. Und auch bei Delivery Hero, da war ich jetzt kein Produktmanager, aber durch die Internationalisierung, die ich da mitgemacht habe, da hat man natürlich schnell gesehen, was in einzelnen Ländern schon teilweise möglich ist oder auch, was da die Verhaltensweisen sind. Und deswegen hatte ich quasi mit, also Fintech oder Payment-Tech schon sehr früh Verknüpfungspunkte, keine Frage.
Zahlst du denn auch kontaktlos oder eher noch bar?
Ich habe tatsächlich fast gar kein Bargeld mehr. Das ist in den ein oder anderen Momenten auch nicht so cool, weil man möchte ja zum Beispiel gerne mal ein bisschen Trinkgeld geben, gerade wenn jetzt der Fahrer kommt. Ich finde, das Persönliche, dem also nochmal das dann in die Hand geben, hat irgendwie nochmal eine bessere Wertschätzung, als das jetzt über die App zu machen. Das ist tatsächlich mittlerweile eine Herausforderung, dass ich dann irgendwie das Kleingeld zu Hause habe. Und ansonsten in der Tat, ich habe fast gar kein Bargeld mehr. Ich hatte aber immer schon grundsätzlich relativ wenig Bargeld dabei. Ich habe es eigentlich immer schon versucht, so viel wie möglich mit Kreditkarte zu bezahlen, zumindest was größere Einkäufe anbelangt.
Jetzt bist du ja seit fast einem Jahr, also seit Oktober 2020, Country Head Manager von Deutschland und Österreich beim Neobroker Bux. Der wird vielen Leuten noch gar kein großer Begriff sein, weil die ja relativ neu auch am Markt in Deutschland sind. In anderen Ländern gab es die ja schon vorher. Wie einfach ist dir das gefallen, denn gerade auch mit dieser Regulatorik im Finanzbereich umzugehen? Ist dir der Einstieg da leicht gefallen oder hat es doch ein bisschen gedauert?
Also wir haben ein gutes Legal- und Compliance-Team und auch einen Chief Risk Officer. Das heißt, dadurch brauche ich persönlich jetzt nicht einen Experte für alle regulatorischen Fragen zu sein. Aber ja, ich musste natürlich wieder die ein oder anderen Memos wälzen, um mich mit bestimmten Inhalten auseinandersetzen. Insbesondere, was man auch sagen darf und sollte in der Öffentlichkeit oder was man eben auch vermeiden sollte. Ein konkretes Beispiel ist, wir werden ja von den niederländischen Aufsichtsbehörden reguliert. Und wenn wir zum Beispiel Werbeanzeigen machen, das siehst du dann auch auf unserer Homepage, aber auch in den Werbeanzeigen, der Risikohinweis, der darf nicht im Kleingedruckten unten rechts in der Ecke stehen, sondern der muss quasi genauso groß sein wie, sage ich mal, die Headline in der Werbeanzeige oder zumindest ansatzweise so groß. Das heißt, sie darf nicht weniger auffallen. Das sind Dinge, Das musste ich natürlich dann ja lernen, weil das war jetzt für mich neu, dass man das nochmal explizit so deutlich machen muss. Das hatte ich vorher natürlich in den Unternehmen so nicht gehabt. Aber ja, ich habe das große Glück, dass wir eben ein gutes Team in dem Bereich haben und dann werde ich da immer ganz gut geschult und brauche selber kein Experte für alle Fragen zu sein. Das macht es einfacher.
Ja, aber ist die Regulatorik in den Niederlanden tatsächlich so anders als in Deutschland oder sind das nur kleine Details, die sich da ändern?
Also es gibt Dinge, da sind sie, glaube ich, strenger. Ich, wie gesagt, Werbemaßnahmen beispielsweise ist sehr viel strenger. Sie haben auch ein sehr, sage ich mal, genaues Auge darauf, ab wann man Inhalte zur Verfügung stellt und wann es in Richtung Anlageberatung geht. Da ist die Grenze weniger fließend, glaube ich, als in Deutschland. Also wir kriegen teilweise wirklich dann auch Rückmeldungen über ganz bestimmte, sage ich mal, Formulierung, die wir irgendwo auf der Webseite beispielsweise haben. Alles aber im Rahmen. Ne? Und natürlich ist beispielsweise manche Regel anders, zum Beispiel im Bereich des Payment for Order Flows. Ne? Das ist in den Niederlanden nicht erlaubt. Und deswegen können wir oder machen wir dadurch auch kein Geschäftsmodell daraus. Das heißt, wir verdienen nicht an dieser Rückvergütung. Das ist in den Niederlanden im Gegensatz zu Deutschland eben verboten.
Okay, das heißt, übersetzt, das ist diese Rückvergütung, wenn ich jetzt was kaufe, über einen bestimmten Handelsplatz. Und das ist ja bei anderen Brokern so, dass da die Rückvergütung fließt. Damit verdienen die Broker ja auch in erster Linie das Geld. Und das ist bei euch anders.
Genau. Das ist nach meinem Verständnis in Deutschland, ist, glaube ich, der von den europäischen Ländern der größte Markt, wo es noch erlaubt ist. Selbst in UK ist es, glaube ich, nicht mehr erlaubt. In den Niederlanden ist es nicht erlaubt. Und es gibt noch ein paar weitere europäische Länder, da ist es nicht erlaubt. Das wird auch gerade mal wieder geprüft und ich glaube ich habe jetzt wieder so einen Fachbegriff mit MiFID 3, was bestimmt kommen wird, könnte es sein, dass das vielleicht etwas strenger wird, aber wird sich zeigen.
Ich habe ja eben schon gesagt, BAX kommt aus den Niederlanden und ist in Europa auch gut gewachsen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 3 Apps, die irgendwann auch zusammengefasst werden sollen mit unterschiedlichen Aspekten. Ich glaube, Krypto, dann Derivate und dann BAX Zero, wo es dann tatsächlich um Aktien und ETFs geht. Warum gibt es da solche Unterschiede? Warum hat man das nicht von vornherein als eine App entwickelt?
Das ist mit dem Ursprung der Firma zu begründen. Das Gründerteam hat eben mit der App BAX X angefangen und da war die Idee tatsächlich, dass man Finanzmärkte einer jüngeren Generation in einer moderneren Art und Weise ja schmackhaft macht, ja, und auch vereinfacht, weil die Finanzprodukte in speziell den Niederlanden zum damaligen Zeitpunkt einfach komplexer waren und altbacken, ja. Und dann ist natürlich über die letzten Jahre heraus hat natürlich auch, ja, gibt es ja auch eine Entwicklung im Markt eben, dass eben dann auch die klassischen Produkte vergünstigt dargestellt werden können, vergünstigt angeboten werden können. Ja gut, der Kryptomarkt ist natürlich dann erst entstanden in der Größe, wie wir ihn jetzt heute kennen. Und darauf reagieren wir dann. Und wir haben dann eben als Unternehmen ja verschiedene Schritte unternommen, um dann eben auch an Geschwindigkeit zu gewinnen. Und beispielsweise ist das Team, also die ursprüngliche BAX Crypto App, das war eine Akquisition von einem guten Team, die bereits dann eben die Technologie schon hatten. Und daher ist das quasi so, dass wir diese 3 Produkte haben. Und die Idee ist natürlich, dass man da die einzelnen Produkte zusammenführt, dass das eben eine App für alles sein wird.
Und kommt das jetzt noch in diesem Jahr oder dauert das noch ein bisschen?
Kryptowährungen werden noch dieses Jahr in die App integriert. Welche Länder, in welcher Reihenfolge, das wird sich zeigen. Es kann sein, dass Deutschland noch nicht dabei ist und erst in Q1 passiert. Das ist gerade noch so ein bisschen in der Planungsphase. Aber da sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das zeitnah haben werden.
Jetzt ist es ja so, gerade bei den Fintech-Startups, da spielen Geldgeber eine große Rolle. Auch bei BAX sind große Unternehmen da im Hintergrund, die Gelder geben, beispielsweise Prosus bzw. Tencent und auch noch diverse andere, also zum Beispiel die Abn Amro, das ist euer Partner. Wie wichtig ist es, dass ihr solche Gelder bekommt?
Also die Höhe der Finanzierungssumme ist kein alleiniger Gradmesser für Erfolg. Ich glaube, die Höhe der Finanzierungssumme selbst ist dann eher das berühmte Mittel zum Zweck. Entscheidend ist ja, welches Produkt am Ende die Kundenwünsche am besten abdeckt. Und die Firma, die das kann, wird halt langfristig Erfolg haben. Und einige Produkte, die wir ja anbieten, damit sind wir bereits schon profitabel. Und dadurch können wir diese Finanzierung wirklich für Wachstum und Ausbau unseres Angebots nutzen. Und zum Wachstum gehört eben noch weitere Länder zu erschließen in Europa. Und dabei hilft diese Finanzierungsrunde. Und dass es dann ein Unternehmen wie Tencent beispielsweise ist, das ist natürlich eine schöne Bestätigung, weil Tencent natürlich ein absoluter Vorreiter in digitalisierten Geschäftsmodellen ist und sicherlich da auch einfach enorme Erfahrung hat. Und das ist eine schöne Bestätigung für das, was wir bereits geleistet haben und vor allem für das, was wir noch als Firma erreichen wollen. Und das ist sicherlich dann hilfreich.
In wie vielen Ländern seid ihr jetzt tätig?
Mit den einzelnen Produkten ist das ein bisschen unterschiedlich, aber von den größten Ländern sind wir beispielsweise in Frankreich, in Irland, in den Niederlanden, in Belgien, Deutschland, Österreich und wir planen noch so ein paar weitere Länder.
Jetzt kenne ich nicht die Situation in den einzelnen europäischen Ländern, wie beispielsweise Frankreich oder die Niederlande. Ich weiß nicht, wie viele Neobroker es gibt. In Deutschland ist es ja tatsächlich so, es gibt da schon einige und die Konkurrenz ist da sehr stark. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum braucht es noch einen weiteren Neobroker, der sehr ähnlich auch aufgebaut ist wie Unternehmen, die es hier schon gibt?
Also jeder der Anbieter, die es in Deutschland gibt, bedient mit seinem Produkt eine bestimmte Zielgruppe. Ja. Ich persönlich beispielsweise muss zugeben, ich beschäftige mich relativ wenig mit unseren möglichen Konkurrenten, sondern konzentriere mich in erster Linie darauf, was unsere Nutzerinnen und Nutzer für ein Produkt haben möchten. Und wir haben beispielsweise mehrheitlich jüngere Anlegerinnen und Anleger, also Millennials und die Generation Z. Und durch die wissen wir, dass beispielsweise der Bereich Information und Wissen sehr, sehr wichtig ist. Und da legen wir einen starken Fokus drauf. Wenn du bei uns auf der Homepage guckst, wir haben so ein Wissenszentrum eingerichtet und wir bauen massiv die Inhalte in diesem Bereich aus, weil wir eben sagen, es geht nicht nur darum, sage ich mal, die technische Lösung zu haben, die einfach und simpel ist, sondern eben auch die Informationen in einer guten Art und Weise bereitzustellen. Weil es ist schon noch so, dass die Mehrheit, wenn sie sich mit Aktien beschäftigen oder für Finanzierungsfragen oder Finanzfragen in erster Linie immer so, ja, in der Familie, Freunde und so sich Ratschlag holt. Natürlich gibt es dann Blogs wie deinen und dein Podcast und dein ganzes Angebot und natürlich auch das, der anderen in Deutschland, die natürlich viel dazu beitragen, dass das ganze Thema viel mehr Transparenz und Aufmerksamkeit bekommt. Aber wir sehen da eben eine riesige Chance und darauf konzentrieren wir uns. Grundsätzlich ist es aber so, wir sind ja ein europäischer Anbieter, also wir denken einfach europäisch. Und wenn du europäisch denkst, dann gehört der deutsche Markt einfach dazu. Und ob es dann dort Konkurrenten gibt, die ein vielleicht vergleichbares, ähnliches Produkt haben oder vielleicht auch schon eine bestimmte Marktgröße erreicht haben, das gehört dann dazu. Das nehmen wir sehr sportlich und das ist kein Hinderungsgrund, in Deutschland aktiv zu sein.
Wie ist es denn in den anderen Ländern, wie beispielsweise Frankreich? Gibt es da schon mehrere Neobroker oder in den Niederlanden oder seid ihr da Marktführer?
Also in den Niederlanden ist BUGS als Neobroker sicherlich der Marktführer und auch die bekannteste Marke. In Frankreich sieht die Situation ein bisschen anders aus. Da ist es aber noch so, da sind alle dort Tätigen irgendwo noch relativ am Anfang. Da ist eigentlich der berühmte Hauptkonkurrent tatsächlich die klassische Bank oder der klassische Broker. Wobei jetzt natürlich man immer noch sagen muss, zählt man jetzt ein Flatex, DEGIRO oder ein eToro als klassischen Anbieter oder als auch als irgendwie Neo-Anbieter, darüber könnte man jetzt streiten. Ja. Ja, aber die gibt es natürlich in den einzelnen Märkten schon.
Okay, und jetzt hast du ja gesagt, es gibt bei euch keine Rückvergütung. Das ist gesetzlich ja nicht möglich nach den niederländischen Gesetzen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie verdient ihr denn euer Geld bei den günstigen Gebühren?
Wir haben verschiedene Funktionen, die nicht kostenfrei sind. Also beispielsweise eine Marktorder oder eine Limitorder, da berechnen wir 1 Euro.
Ja, fast nichts.
Ja, das ist halt, aber es ist immer noch, also es ist wesentlich weniger als die Legacy-Broker machen und es ist natürlich immer noch mehr als 0 Euro. Und mit dem Geschäftsmodell fahren wir ganz gut, weil wir unsere Kostenstruktur einfach sehr günstig gestalten können durch unser technologisches Setup, das wir haben. Und wenn du bei uns beispielsweise US-Aktien kaufst, dann verdienen wir mit dem sogenannten FX-Aufschlag von 0,25%. Das ist quasi der Betrag für die Umrechnung von Euro in Dollar oder umgekehrt.
Ja.
Und mit dieser Gebührenstruktur fahren wir eigentlich ganz gut. Wir planen, bestimmte Mehrwertdienste in den kommenden Monaten auszurollen, die dann auch gebührenpflichtig sind. Hm. Die werden aber keinen Einfluss haben auf die bereits etablierten Funktionen. Das heißt, das, was wir geschafft haben, beispielsweise die sogenannte Zero Order, die wirklich gebührenfrei ist, die bleibt auch gebührenfrei. Hm. Das heißt, das sind dann wirklich Mehrwertdienste. Und diese Struktur, also ein gutes Setup, was wir haben, also ein kostengünstiges Setup, sowohl im technologischen Bereich als auch, sage ich mal, in der Kombination mit unseren Partnern, was die Ausführung von Orders anbelangt. Und dann eben das Angebot, was wir unseren Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen. Damit fahren wir ganz gut, um ein langfristig profitables Geschäftsmodell auszurollen in ganz Europa.
Aber letztendlich ist es ja nicht anders, dass auch bei euch dann viel gehandelt werden muss, damit ihr Geld verdient, oder?
Naja, wie gesagt, wir verdienen ja nicht am Payment-for-Order-Flow. Das heißt, wir sind nicht zwangsläufig davon abhängig, dass ein Nutzer oder eine Nutzerin täglich handelt. Und das ist auch nicht in unserem Interesse. Hm. Wir etablieren uns oder wollen uns als einen Broker etablieren, bei dem man langfristig orientiert anlegen soll, wenn man es denn möchte. Und darauf legen wir den Fokus. Und das ist auch das, was wir beispielsweise in unseren Inhalten, die wir vermitteln wollen, transparent machen wollen. Und das ist auch das, was wir vermitteln möchten, dass es eben nicht darum geht, tagtäglich zu handeln. Von daher stehen wir da eigentlich ganz gut da. Wenn unser Geschäftsmodell darauf aufbauen würde, dass jemand viel handeln würde, dann hätten wir sicherlich auch ein anderes Produkt entwickelt. Mhm. Wir sind also nicht davon abhängig, dass ein Nutzer oder eine Nutzerin täglich handelt.
Gibt es bei euch eigentlich nur die App oder kann ich auch über den Browser meine Trades machen?
Aktuell gibt es nur die Mobile App. Das ist auch das, was unsere Nutzerinnen und Nutzer am meisten möchten. Es gibt schon die Überlegung, dass man mittelfristig auch eine Weblösung zur Verfügung stellt. Aber das ist sicherlich, wenn man die große Menge an Nutzerinnen und Nutzern sieht, definitiv keine Priorisierung, weil die App für die meisten absolut ausreichend ist. Es gibt nur eine wenige, die wirklich fragen, ob wir sie auch mal eine Webversion haben. Mhm. Und ich glaube, dass eher langfristig der Trend, wenn man jetzt mal unabhängig von uns als Bugs und den Fintech-Bereich sieht, geht ja eher der Trend, dass du auf noch kleineren Devices in der Zukunft deine digitalen Applikationen nutzt. Ich würde mich nicht wundern, wenn man in 2, 3, 4 oder 5 Jahren im Apple-Universum oder auch im Google-Produkt-Universum vielleicht nur noch die Watch benutzt und dann irgendwie durch einen kleinen Beamer im Notfall dann irgendwie was an die Wand beamen kann und dann die Software nutzt. Das wird eher das kommen. Ja, auch der Bereich Voice wächst ja kräftig. Das heißt, ich glaube, Web-Applikationen per se werden weniger relevant. Es wird eher sogar noch mehr im Bereich außerhalb der Mobile-Applikation geben.
Aber ihr schließt natürlich bestimmte Zielgruppen auch aus. Ihr habt ja eine sehr spitze, wie du schon gesagt hast, mit der Generation Z. Aber so Leute in meinem Alter oder ein bisschen jünger, also zwischen 30 und 40, die wollen gar nicht mit dem Handy oder Smartphone handeln. Das ist euch aber völlig bewusst, ne?
Das ist uns bewusst. Und wie gesagt, ich glaube ja, oder wir glauben mittelfristig an einen anderen Trend, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die wir jetzt bereits als Nutzer und Nutzerinnen gewinnen, dass die auch langfristig mit uns zufrieden sind. Und auf die konzentrieren wir uns auch, weil wir da auch von unserer Ansprache und auch eben von unserem Aufbau unseres Produktangebots den höchsten Mehrwert schaffen. Es ist ja auch so, dass es schon eher weniger wird, also mehr Menschen kaufen sich gar keine größeren Computer mehr, also auch keine Laptops mehr, sondern eher Tablets, eher Mobile Devices, vor allen Dingen ja auch größere Mobile Devices. Es hat ja, wenn man das mal schaut, auch wieder da eine Entwicklung gegeben. Vor 5, 6, 7 Jahren war mein iPhone, was ich besitze, wesentlich kleiner von der Displayfläche als das heutige. Mhm. Das heißt, das wird sich eher ersetzen. Ich glaube, dass Mobile und alles, was eher darum herum gebaut werden kann, mittelfristig der richtige Weg ist. Die Zeiten von großen Desktop-Computern, die sind definitiv vorbei, vor allen Dingen eben in der Zielgruppe. Und Es ist ja, glaube ich, sogar so, ist traurig, aber wahr, wie viele Familien und gab es jetzt, was durch Corona natürlich deutlich geworden ist, die beispielsweise eben, ja, tatsächlich zu Hause eben gar nicht mehr so richtige Laptops hatten, sondern eben nur in Anführungsstrichen mobile Telefone. Das zeigt ja auch einfach, dass ein ganz anderes Verhalten in unserer Gesellschaft stattgefunden hat in den letzten 5 Jahren. Und darauf muss man sich einstellen.
Okay. Und ich habe ja schon gesagt, ABN AMRO verwaltet, glaube ich, eure Anlegergelder bei BUGS. Wie wichtig ist es denn jetzt, so einen großen Player im Hintergrund zu haben? Weil wenn ich jetzt hier in Deutschland mal gucke, da sind viele bei der Solaris Bank, das ist ja eigentlich auch ein Fintech-Unternehmen und da ist gar kein großer Player im Hintergrund. Ist es wichtig für euch, so einen großen Player im Hintergrund zu haben?
Hat verschiedene Vorteile. Sicherlich hat das auch dann mit dem berühmten Trust zu tun. Eine gute Marke, ein etablierter Partner ist immer natürlich auch ein klares Signaling, dass man eben gut aufgestellt ist. Wir sind aber nicht abhängig davon. Wir sind ja ein voll lizenzierter Broker. Und wir sind eher mittelfristig darauf eingestellt, auch was unser Setup anbelangt, dass wir eigentlich unabhängig sein wollen und wirklich eine komplett eigenständige Lösung anbieten wollen, wo wir von Partnern relativ unabhängig sind. Aber für den Start und für das Setup macht das natürlich total Sinn. Und man hat sich natürlich für die ABN AMRO aus verschiedenen Gründen entschieden. Sehr wahrscheinlich natürlich auch, weil in erster Linie eine niederländische Bank, eine große Bank und natürlich, weil es auch ein niederländisches Team ist und man natürlich erst den niederländischen Markt bedient hat. Und da kommen dann natürlich dann diese Faktoren alle zusammen.
Und hat sich bei euch das Geschäft während der Corona-Pandemie ebenso gut entwickelt wie bei allen anderen Brokern? Weil die Käufe sind ja gerade im letzten Jahr während dieses Crash im März, April, da sind ja ganz viele Leute an die Börse gekommen, die vorher damit nichts zu tun hatten. War das bei euch ähnlich?
Die letzten Monate haben wir uns sehr gut entwickelt. Und ich möchte auch nicht leugnen, dass die Umstände der Pandemie gerade in diesem Bereich uns etwas Rückenwind gegeben haben.
Ja.
Ich hätte, wie alle Menschen natürlich auch, lieber auf eine Pandemie verzichtet. Und ich möchte auch nicht von Corona-Gewinnern sprechen, weil aus meiner Sicht gibt es während so einer Zeit keine Gewinner. Aber ich kann nicht leugnen, dass es dort eine Bewegung gegeben hat, die gerade so im letzten Jahr und dann auch nochmal Anfang dieses Jahres stattgefunden hat. Das sind viele Faktoren, die da zusammengekommen sind. Wir wären aber auch und wir wachsen auch jetzt immer noch sehr gut, auch unabhängig davon, ob jetzt irgendwelche, sage ich mal, außenstehende Situationen das stärker beeinflussen. Von daher spielt das nicht eine gewichtige Rolle, aber es ist auch nicht so, dass wir sagen können, okay, das hat uns unberührt gelassen.
Wie war es denn mit dem Thema Wall Street Bets? Gab es da bei euch auch große Handelsbewegungen? Habt ihr die festgestellt oder war das bei euch gar nicht so entscheidend?
Wir haben da durchaus Bewegungen gesehen. Es war in der, sag ich mal, Hochphase aber nicht unnatürlich viel. Also es ist nicht so, dass das jetzt das beherrschende Thema war dann in den Tagen. Wir haben genauso dann Aktivität in den anderen Aktien oder in anderen ETFs gesehen. Von daher ist es so, dass wir da jetzt nicht sagen können, okay, das war für uns jetzt wirklich nochmal richtig Rückenwind, sondern ja, klar, es gab Bewegung, aber das war jetzt nicht außergewöhnlich, wie ich finde. Zumindest was das Verhalten, wie gesagt, in unserer App und eben der Anlegerinnen und Anleger beschäftigt. Ich glaube, das war in den USA ein viel stärkeres Thema, logischerweise. Und wie gesagt, im Gesamtkontext müsste man auch nochmal vielleicht mit anderen Brokern sprechen. Aber ich glaube jetzt, dass das wirklich irgendwie das Quartal beherrscht hat, mag ich jetzt mal zu verneinen. Da gab es auch noch andere Sachen, die wichtig sind.
Wobei Trade Republic ja tatsächlich das Handeln mit diesen Werten kurzzeitig unterbunden hat. Also das hat in Deutschland schon eine Rolle gespielt.
Ja, aber für die Entscheidungen von Konkurrenten oder anderen Anbietern, dazu kann ich mich nicht äußern. Ich weiß ja nicht, was im Hintergrund die Beweggründe waren. In den USA gab es ja auch einen ganz anderen Grund, den Handel auszusetzen, als beispielsweise jetzt in Deutschland. Von daher möchte ich da gar nicht mich zu äußern, weil ich da gar nicht die konkreten Gründe kenne.
Jetzt ist es so, ich habe vor kurzem in einem Interview mit Business Insider gesagt, dass ich den Neobroker für junge Anleger, zumindest beim langfristigen Vermögensaufbau, sehr kritisch sehe. Einfach weil die geringen Gebühren zum Handeln verleiten und so am Ende dann auch auf viel Rendite verzichtet wird. Ich habe das mitbekommen, dass viele dann anfangen, im Bus oder in der U-Bahn zu traden und dann wird ein Wert halt nicht lange gehalten, sondern wenn ein paar Prozent Rendite eingefahren sind, dann wird wieder verkauft. Siehst du das ähnlich oder siehst du das genauso wie ich?
Also ich kann den Gedanken komplett nachvollziehen, aber man darf junge Anlegerinnen und Anleger auch nicht unterschätzen. Ich kann mich natürlich nur auf unsere Daten beziehen und die zeigen, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer nicht überdurchschnittlich aktiv handeln. Von daher muss ich mich natürlich in dem Bereich jetzt irgendwie sagen, nee, bei uns ist das nicht so. Wie gesagt, wir machen auch nichts in der Form, was dazu verleiten soll, dass häufig getradet wird. Ich will das aber auch nicht ausschließen, keine Frage. Von daher, wie gesagt, ich teile die, also ich kann das nachvollziehen, deine Aussage, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Vor allen Dingen nicht auf unserer Plattform.
Hast du denn einen Durchschnittswert, wie lange da Aktien gehalten werden oder kann man sowas nicht feststellen?
Wir sind natürlich auch noch ein sehr junges Unternehmen. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wann wir in Deutschland gestartet sind, bis heute reden wir ja gerade mal von 12 plus ein paar Monaten. Von daher sind diese Daten wahrscheinlich jetzt statistisch gesehen noch nicht so belastbar. Ja. Im Detail möchte ich sie auch nicht so preisgeben. Aber wie gesagt, wir sehen schon eine Langfristigkeit. Vor allen Dingen, weil wir natürlich auch ETFs beispielsweise in den Vordergrund stellen. Nicht nur jetzt schon und auch vor allem mittelfristig. Das heißt, ich glaube eher, dass sich das sogar noch verstärken wird.
Meinst du denn, dass die günstigen Preise bei den Neobrokern dauerhaft gehalten werden können oder wird es da nach und nach zu Preiserhöhungen kommen, gerade wenn diese Kickback-Struktur wegfallen sollte?
Ja, das wird sich natürlich noch zeigen, wie sich das entwickelt. Ich bin mir in einer Sache sehr sicher, welches Preismodell sich mittelfristig nicht halten wird. Und das ist das der traditionellen Banken und der Broker, weil die sind schlichtweg zu teuer. Ob sich jetzt die ein oder andere Preisgestaltung nach oben vielleicht korrigieren wird, das kann ich nicht sagen. Ich sehe es aber auf jeden Fall eher so, dass es für etablierte Anbieter schwieriger wird, ihre Preisstruktur zu halten. Das Problem wird natürlich für diese Anbieter sein, sie können nicht unbedingt am Preis schrauben, weil sie ja einfach eine unfassbar teure Infrastruktur haben. Und Infrastruktur bedeutet deren technisches Setup, aber natürlich auch die Anzahl an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und vor allen Dingen auch die Struktur ihrer Produkte spielt ja auch eine Rolle. Und für die wird es schwierig, keine Frage.
Wo siehst du denn die Zukunft der großen Banken? Also die kämpfen jetzt ja enorm. Wenn ich sehe, wie viele Filialen hier dicht gemacht werden, auch in Lübeck, da wird ja fast jede Filiale von Commerzbank und Deutscher Bank dicht gemacht. Es gibt da nur noch eine im Umkreis von 50 Kilometern. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die gesamten Strukturen, auch auf die Kostenstruktur. Es wird ja dann günstiger. Wie siehst du da die Zukunft?
Für einzelne Institute wird es schwierig. Schwieriger sicherlich nochmal, wenn man noch nicht so gut aufgestellt ist im digitalen Prozessen. Ich glaube, dass der Bereich Embedded Finance massiv an Bedeutung gewinnen wird. Vielleicht sollten wir das auch kurz erklären. Also Embedded Finance bedeutet, dass eigentlich im Prinzip fast jedes Unternehmen aufgrund von Drittlösung und Integration im Prinzip zu einem Finanzanbieter sein wird. Also das sind dann irgendwelche Ratenzahlungsmodelle oder eben schon teilweise ja so halbe Konten, die du dann direkt anlegen kannst. Ne? Also ein erster Weg ist ja beispielsweise Amazon macht das ja schon vor. Und dann gibt es eben andere Anbieter, die das auch machen, wo du quasi die Kombination hast aus einem Geldtool, ja, wo du irgendwie Geld anlegen kannst und dann eben auch gleich Konsum hast. Das wird wachsen und das macht es für die etablierten Spieler noch schwieriger. Das Hauptproblem, was einfach viele Banken haben, ist einfach schlichtweg deren Kostenstruktur, ja, und deren Organisationsstruktur. Sie ist einfach nicht skalierfähig. Sie ist auch schwierig, glaube ich, umzugestalten. Also ich habe auch einen riesen Respekt vor dieser Aufgabe, so ein Unternehmen zu transformieren. Und ich glaube, das bedarf auch seiner Zeit, weil da eben sehr, sehr viele Bereiche sind, die man da eben abarbeiten muss. Und man muss natürlich auch viele Gespräche führen. Man muss es wahrscheinlich auch sehr sozialverträglich logischerweise gestalten. Und das ist, glaube ich, eine riesige Aufgabe. Und es wird wahrscheinlich Banken geben in Europa und in der Welt, die werden das nicht schaffen. Und für die wird es dann ganz, ganz schwierig. ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es zu Aufspaltung kommt. Das heißt, dass Teilbereiche abgespaltet werden, sodass man eben ja das, was vielleicht ein bisschen besser läuft, eben dann fortführt und das, was eben schlecht läuft, dann eben wie versucht abzuwickeln oder abzustoßen. Was da im Detail passiert, ist unglaublich schwierig für mich vorherzusagen. Das wird sehr spannend sein, aber ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft auf jeden Fall darauf einstellen, dass die Art und Weise, wie Banken operieren, definitiv, so wie es jetzt teilweise noch ist, keine Zukunft haben, sondern eher im Gegenteil, wir werden noch viel mehr digitale Lösungen haben, ob es jetzt die Payment-Methoden sind, ob es aber eben auch die Banking-Produkte sind, ob es die Broker-Produkte sind, ob es die Anlageprodukte sind, auch im Versicherungsbereich. Das wird passieren und man sieht ja in beispielsweise asiatischen Ländern, die sind da ja schon viel, viel weiter. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass uns ähnliche Verhaltensmuster auch erreichen werden.
Wäre es denn nicht sinnvoll für die großen Banken, wenn sie da den einen oder anderen Neobroker übernehmen würden und sich da auch das technische Know-how sichern?
Übernahmen habe ich ja bei Delivery Hero viel gemacht. Das muss immer passen. Mhm. Und der Käufer und auch das Team oder die Firma, die man dann kauft, die müssen auch sehr gut strategisch zueinander passen und müssen sich gegenseitig einen Mehrwert bieten. Man kann natürlich ein starkes Team, ein starkes Unternehmen ja übernehmen. Nur dann ist ja die Frage, wie viel der berühmten Beinfreiheit wird dann eben diesem Team gegeben? Dürfen die noch weiterhin autark bleiben? Dürfen die auch noch in diesem Setup arbeiten, was sie ja so stark gemacht hat? Ja. Ist das dann in einem Konstrukt so möglich? Und da gibt es ja Beispiele, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch genug Beispiele, wo es eben sehr schlecht funktioniert hat. Die möchte ich jetzt im Detail nicht so durchgehen. Aber jetzt auch außerhalb der Fintech-Branche ist das ja so. Und das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Es wird sicherlich zu solchen Übernahmen kommen. Es gibt ja auch große Spieler, die das seit Jahrzehnten so etablieren. Wenn man sich mal überlegt, Apple und Google beispielsweise akquirieren, glaube ich, pro Woche mindestens ein Team. Aber da geht es in erster Linie darum, zum einen Talente ans Unternehmen zu binden, aber eben auch neue Technologien sehr früh in den Konzern zu integrieren. Vor großen Übernahmen schrecken die ja teilweise auch eher zurück. Von daher bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich würde mich aber nicht überraschen, wenn wir oder andere Broker in den nächsten 18 Monaten das eine oder andere Angebot mal auf dem Tisch liegen haben.
Ja, man sieht es ja zum Beispiel auch in dem Tages- und Festgeldbereich. Ne? Also da gibt es ja keine Zinsen. Und die AmAmro hat ja beispielsweise Moneyo jetzt auch dicht gemacht. Und diese Festgeldplattformen, die haben sich zusammengeschlossen, einfach um die Synergien da auch zusammenzulegen. Und das ist ja auch sinnvoll. Und da muss man dann tatsächlich schauen, inwiefern das dann auch gut funktioniert.
Absolut. Wie gesagt, also ich würde mich überhaupt, es wird mich nicht überraschen, wenn in den nächsten 18 Monaten dort Dinge verkündet werden. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir ein Angebot auf dem Tisch liegen haben. Ob wir das dann machen, steht natürlich auf einem komplett anderen Papier.
Du hast vorhin gesagt, euch ist das langfristige Anlegen sehr wichtig und der Fokus liegt in erster Linie auf ETFs. Ist das der Grund, warum ihr ETF-Sparpläne anbietet, aber keine Aktiensparpläne oder gibt es da einen anderen?
Nee, der Grund ist schlichtweg, wir müssen das mit den Aktien-Sparplänen noch entwickeln. Auch hier arbeiten wir dran. Wahrscheinlich Q4 wird das möglich sein. Ich habe ja gesagt, wir stehen noch sehr am Anfang mit unserem Produkt und wir müssen gerade ganz schön viele Sprints in einem sehr, sehr langen Marathon laufen. Da sind wir dabei und wenn wir jetzt in einem halben Jahr nochmal sprechen würden oder vielleicht in einem Jahr, dann wären wir auf einer ganz anderen Ebene, was das Produkt anbelangt, und dann hätten wir genau diese Funktionen auch alle bereits schon integriert. Wir müssen einfach noch ein bisschen was tun.
Wie sieht es bei euch mit Dividenden aus? Muss man dafür was zahlen oder ist das kostenlos, gerade bei US-Dividenden?
Ja, bei den Dividenden kommt dann auch dieser FX-Zuschlag zum Tragen, ne? Also diese Umrechnungsgebühr.
Wie hoch ist die im Schnitt?
Ja, das sind auch diese 0,25%.
Okay, also das kann sich dann ja dann auch ausweiten. Ne? Also dann spare ich zwar beim Kauf und Verkauf das Geld, aber über andere Mittel und Wege habe ich dann tatsächlich dann doch mehr Kosten. Also gerade wenn ich jetzt ein dividendenfokussierter Anleger bin, dann wird es teurer.
Also ich glaube, im Endeffekt wird es immer noch preiswerter sein als mit einer Legacy-Bank. Im Detail muss ich es ja, aber dann müsste man es wahrscheinlich mal ausrechnen. Aber ich glaube, dass wir nach wie vor vom Preispunkt her auch langfristig gesehen günstiger sein werden als viele andere Anbieter in Europa.
Ja, ich finde es spannend. Also mal gucken, wo der Weg dahin geht. Wenn ich mir jetzt eure Webseite anschaue, dann spielt der Bereich Wissen eine große Rolle, aber auch so das Thema Nachhaltigkeit. Was hat es denn mit der Gratisaktie und den Bäumepflanzen auf sich?
Also es gibt zwei große Themenblöcke, die uns als Unternehmen bewegen. Also make it work for all people und don't just take, give something back. Das ist so ein bisschen so das, was uns auch leitet. Was bedeutet das im Detail? Wir wollen wirklich einen Anbieter etablieren, der einer ganz großen Anzahl in Europa es ermöglicht, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben, eben durch den Kauf von ETFs, von Aktien und vergleichbaren Produkten. Und das Zweite ist, wir sind in einer privilegierten Position und in einer privilegierten Situation erwartet man oder erwarte ich und wir als Unternehmen, dass wir es als selbstverständlich empfinden, dass wir uns auch für Nachhaltigkeit einsetzen und da auch aktiv sind. Jetzt geht es nicht nur darum, aus PR-Gründen oder Marketing-Gründen mal einen Baum zu pflanzen. Das ist nicht das, was uns motiviert, sondern es geht wirklich darum, dass wir sagen, wir haben eine Struktur geschaffen als Unternehmen, die wir ausbauen können, dass wir auch wirklich Produkte haben, wo wir dann in der Lage sein werden, aktiv einen Teil zurückzugeben. Also mein persönlicher Wunsch ist es, dass wir irgendwann eine Order haben, einen Order-Typus, wenn man den nutzt als Nutzer oder als Anleger, dass man dann einen Betrag X tatsächlich, den wir dann aktiv wieder zurückgeben an die Gesellschaft oder ja für ökologische Projekte. Und das ist das Ziel, das wir verfolgen. Das ist ein sehr langfristiges Ziel, das ist auch ein sehr etabliertes Ziel, aber das ist etwas, was wir wirklich wollen und das meinen wir echt ernst. Also das ist kein Marketing-Gerede, das ist keine PR Story, die wir da bedienen, sondern wir wollen wirklich diesen Bereich etablieren und uns so positionieren. Das treibt uns an.
Und das heißt, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich werde Kunde bei euch und dann bekomme ich eine Aktie gratis und dafür werden dann auch Bäume gepflanzt oder wie läuft das ab?
Aktuell ist es so, das aktuelle Setup ist, dass wenn du einen Account bei uns eröffnest, dann werden wir im Gegenzug einen Betrag X einer Organisation zur Verfügung stellen, die unter anderem damit Bäume pflanzt, aber auch lokale Landwirte und die Bürgerinnen und Bürger quasi schult, nachhaltig zu landwirtschaften. Ja. Das ist das Aktuelle, was wir da machen. Die Gratisaktie kommt on top, das haben wir schon seit Monaten bei uns im Programm, dass wenn du eben ein neuer Nutzer wirst, dass wir dir eben eine Gratisaktie geben als quasi Dankeschön, dass du dich für uns entschieden hast. Das benutzen wir auch für unser Kundenwerben-Kunden-Maßnahmen. Da ist es dasselbe, wenn du also deine Freunde auf unsere Plattform wirbst, dann bekommst du und auch eben der jeweilige Freund oder die Freundin eben eine Gratisaktie. Die sind jetzt nicht zwangsläufig miteinander verknüpft. Wir haben das jetzt aktuell gerade miteinander verknüpft, weil sich das ganz gut mit unseren, also das funktioniert sehr gut. Wir sehen, dass das positiv ankommt. Aber es sind eigentlich zwei unterschiedliche Ideen und wie gesagt, wir sind der Meinung, dass wir ein Setup haben, wo wir eben etwas zurückgeben können. Und das ist jetzt der allererste Schritt mit dieser Aktion, dass wir Bäume pflanzen. Und da kommen noch weitere und da freue ich mich sehr drauf.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir die Aktie auswählen kann, sondern ihr habt da einen Pool von 5 Aktien und da darf ich mir dann eine aussuchen, oder?
Nee, die wird dir automatisch zugewiesen. Es gibt, wir geben vorab so ein bisschen die Information, welche das sein können. Du hast auch eine Chance auf eine Aktie von Apple, aber du siehst erst danach, welche es ist.
Achso, das wird ausgelost, mehr oder weniger.
Ja, ausgelost würde ich jetzt nicht sagen, aber da gibt es einen Algorithmus, der sich das anschaut, weil wir müssen natürlich auch schauen, dass wir nicht von bestimmten Unternehmen irgendwie eine zu hohe Stückzahl ausgeben, weil wir dann natürlich auch im Zweifel vielleicht irgendwie ja künstlich den Markt beeinflussen. Das wollen wir ja nicht bei einem bestimmten Wachstum, was man dann erreicht. Aber wir entwickeln dieses Tool oder dieses Feature immer weiter und haben auch noch andere Ideen, wie wir das mittelfristig mal noch verbessern wollen.
Ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt eine Shell-Aktie bekomme oder beispielsweise eine Amazon-Aktie für über 2.500 Euro.
Ja, die Amazon-Aktie ist jetzt ausnahmsweise auch gerade nicht in dem Angebot mit drin. Also es ist dann auch ein Pool von Unternehmen.
Das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber meinst du nicht, so das Thema Gratisaktie zieht da viel mehr als die Bäume, die gepflanzt werden?
Naja, es ist natürlich auch schon so, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass die Frage nach Geld und Rabatten und Ersparnis und Vergünstigung, das treibt natürlich keine Frage. Wir sind ja in Deutschland da, glaube ich, sehr prädestiniert für, was das Sparen anbelangt. Und natürlich sind wir auch immer sehr preissensibel. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das wäre nicht so. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich eben von anderen Ideen motivieren lassen und andere Beweggründe haben, aktiv zu sein. Und wir wollen eben da ein breites Angebot schaffen. Und ich habe ja gerade gesagt, das ist ja nicht zwangsläufig miteinander verknüpft. Also wir machen beide Möglichkeiten sind etabliert und beide bieten wir an. Und ja, der eine lässt sich eben von dem anderen Angebot etwas mehr motivieren und die andere Person eben von dem anderen. Mhm. Das ist einfach so.
Ja, ihr habt doch das Thema grünes Investieren auf eurer Startseite. Das ist auch etwas, was nicht nur momentan sehr angesagt ist, sondern wo man als Broker dann eben auch zeigen kann, wo man dann hin will. Und das macht ihr aus diesen Gründen, weil euch das eben so wichtig ist.
Ja, natürlich, aber auch, und da sind sich ja auch die Ökonomen weltweit einig, ist wirtschaftlicher Erfolg und ökologische Entwicklung gehören zusammen. Mhm. Also Wohlstand und ein gesunder Planet und eine funktionierende Infrastruktur gehören zusammen. So, und deswegen ist das natürlich jetzt auch aus der reinen Marktperspektive logischerweise auch etwas, wo man Wachstumspotenzial sieht. Dasselbe ist ja mit der Digitalisierung geht ja auch Cybersecurity einher. Je mehr vernetzte Autos, Maschinen, Geräte und Datenpunkte es gibt, desto höher ist natürlich auch die Gefahr von Schaden. Und damit meine ich jetzt nicht per se irgendwelche Hackerangriffe, sondern einfach, dass diese Daten nicht miteinander vernünftig kommunizieren, dass also Maschinen falsche Entscheidungen treffen. Und damit meine ich, dass einfach ein Fließband einfach mal ausgeht, weil irgendwie vielleicht ein Defekt angeblich erkannt wird und es gibt keinen Defekt. Und dasselbe ist eben mit dem Bereich der ESG-Kriterien und vor allen Dingen der Nachhaltigkeit. Es ist unbestritten, dass das eine Rolle spielt und wer sich damit nicht jetzt, und ich glaube, jetzt ist wirklich der allerletzte Aufruf, sich da weiterzuentwickeln, wer das nicht schafft als Unternehmen, der wird es auch schwierig haben, entsprechend erfolgreich zu sein. Und das wird dann auch im Zweifel auf den Aktienkurs niederprasseln, und zwar in die Richtung von oben links nach unten rechts. Hm. Und dann wird es schwierig.
Das ist dir also auch ein persönliches Anliegen?
Das ist mir ein persönliches Anliegen, das ist uns als Unternehmen ein Anliegen, da führt kein Weg dran vorbei.
Okay. Wie legst du denn selber dein Geld an? Nachhaltig und bei einem Neobroker oder anders?
Also ich mache tatsächlich monatlich ein Investment in den S&P 500. Mhm. Dann investiere ich in Einzelunternehmen, von denen ich glaube, dass ich sie verstehe. Da ist natürlich sehr viel im Bereich, also viele Tech-Companies dabei, logischerweise. Das hat natürlich mit meinem Background zu tun. Mhm. Und ich mache fernab von Aktien auch Investments in Startups. Ich schaue mir gerade auch zwei andere Bereiche an. Zum Beispiel überlege ich mir tatsächlich, ob ich mich an einem Windkraftrad beteilige. Aber ob ich das dann im Endeffekt mache, weiß ich noch nicht. Das prüfe ich gerade noch. Ich bin da also sehr, sehr breit aufgestellt. Aber ich mache immer nur die Dinge, von denen ich für mich glaube, dass ich sie verstehe. Mhm. Ob es dann am Ende, ob ich dann richtig liege, wird man dann sehen. Und ja, klar nutze ich natürlich Bugs. Keine Frage.
Mhm. Aber hast du noch normale Konten auch bei großen Banken oder bist du da auch in die Fintech-Szene abgewandert?
Ich habe mehrere Konten und es gibt noch ein Konto und auch ein Depot, was ich halt weit vor meiner Zeit vor Bugs schon angelegt habe. Und das lasse ich einfach so laufen und das existiert. Und das ist auch nicht so schlimm, dass es das gibt. Das passt schon so.
Okay. Welche Ziele hast du denn jetzt für die kommenden Jahre, sowohl mit Bugs als auch persönlich?
Ich möchte persönlich unbedingt es endlich schaffen, in den nächsten Jahren mal nach Kanada und Island zu reisen. Das ist immer schon auf meiner Bucketliste gewesen und ich möchte da unbedingt einmal hin, weil ich von dem, was ich so sehe und was ich höre, von dieser Natur wahrscheinlich sehr begeistert sein werde und ich möchte das einfach mal sehen. Und ja, für Bugs gilt natürlich ganz klar, wir wollen eine tolle Firma auf- und ausbauen, gemeinsam als Team. Und auf diese Jahre freue ich mich total. Wir haben viel vor, wir sind sehr ambitioniert, wir haben ein tolles Team. Es kommen immer mehr neue Leute dazu und wir sind richtig motiviert, noch richtig viel zu machen. Und ich freue mich auf jeden Tag, an dem ich an diesem Produkt, an dieser Firma arbeiten kann. Und es wird nie langweilig. Und ja, und natürlich, wir wollen erfolgreich sein. Und das ist natürlich ein Ziel. Erfolg macht schon mehr Spaß, als nicht erfolgreich zu sein.
Na, dann bin ich gespannt, wo der Weg hinführt. Ich drück dir und euch auf jeden Fall die Daumen, dass es dann auch so funktioniert, weil der Ansatz, der ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch. Und ich bin gespannt, wo Bucks dann in ein paar Jahren steht.
Ja, vielen Dank. Und ja, wir müssen dann wahrscheinlich nochmal in einigen Jahren miteinander sprechen, ne, hoffentlich. Und dann werden wir ja sehen, wo wir stehen. Wir geben unser Bestes jeden Tag, um unsere Ziele zu erreichen. Und ich bin ganz zuversichtlich. Okay. Vielen Dank für das sehr, sehr nette Gespräch.
Ja, wir sind aber noch nicht am Ende. Jetzt kommt nämlich noch das Finanzrocker Word Shuffle. Das heißt, ich nenne dir Begriffe. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und das kann kurz sein oder ein bisschen länger. Und beginnen möchte ich mit Berlin.
Die Stadt, in der ich lebe und mich wohlfühle.
Wo hast du vorher gelebt oder bist du in Berlin auch aufgewachsen?
Nee, ich komme aus einer ganz kleinen Stadt in der Nähe von Osnabrück.
Okay, auch aus dem Norden.
Aber habe da nur gelebt, bis ich mein Abitur gemacht habe. Und danach habe ich ja in Holland gelebt, ein halbes Jahr in Madrid, ein halbes Jahr in Hamburg und dann seit 10 Jahren in Berlin.
Ja, sprichst du eigentlich auch Niederländisch?
Ja, schlecht. okay. Also es reicht, um das Notwendigste vor Ort zu kommunizieren, aber sag ich mal, über den Smalltalk hinaus, da wird es dann schon knapp.
Okay, das heißt, ihr sprecht da in erster Linie Englisch?
Ja, sowieso, weil ich glaube, wir haben mit Sicherheit 60 oder 70% Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht mal aus den Niederlanden sind. Also vor allen Dingen natürlich im Bereich der Softwareentwicklung viele spanischsprachige Kolleginnen und Kollegen. Also Englisch ist unsere Firmensprache, keine Frage. Anders wird es gar nicht gehen.
Das Spannende an Berlin ist ja auch, dass sehr, sehr viele Fintech-Unternehmen da ansässig sind. Und war das der Grund, warum Bucks dort sich auch niedergelassen hat?
Nö, das war eher der Grund, weil ich hier auch zum einen lebe und natürlich die Achse. Wir haben HV Capital als Investor. Dadurch kam auch der Kontakt zustande und deswegen Berlin. Aber wir haben uns noch gar nicht final entschieden, ob wir hier ein Büro aufmachen in Berlin oder nicht vielleicht doch an einem anderen Standort. Das ist noch offen. Im Moment arbeiten wir alle remote und damit fahren wir auch ganz gut. Natürlich wird sich das in den nächsten Monaten mal ändern, wenn man dann wirklich vernünftig wieder einen Standort dann auch führen kann mit weniger Einschränkungen, sodass es auch wirklich wieder ein Platz der Begegnung ist. Und das ist aktuell nicht der Fall.
Okay. Der zweite Begriff ist Scheitern.
Gehört im Leben dazu, kann schmerzhaft sein. Man muss immer wieder aufstehen und hoffentlich aus dem, was man falsch gemacht hat, lernen. Und niemals den Mut verlieren, immer weiterzumachen. Es wird eigentlich in der Regel immer nur besser.
Du sprichst wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung aus dem Startup-Bereich, aber warum ist das Thema Scheitern in Deutschland so verpönt?
Ja, weil es ist immer einfacher, über Erfolg zu reden. Es ist immer einfacher, über die guten Dinge im Leben zu sprechen. Und ja, klar, das mit dem Scheitern, da gehört ja auch manchmal Pech dazu. Also man kann ein tolles, im Wirtschaftlichen, man kann eine tolle Idee haben, man kann super talentiert sein, ein super Team. Und trotzdem scheitert man am Ende, weil vielleicht ein anderes Team dann doch den besseren Deal gemacht hat, irgendwie eine bessere Marketingkampagne hatte, größer geworden ist. Das, ich weiß nicht, warum im Endeffekt Menschen Angst haben zu scheitern. Es ist ja auch erstaunlich, dass es gerade in Deutschland so ist, weil selbst wenn wir jetzt im Beruflichen gesehen scheitern würden, wir würden ja alle noch relativ weich fallen. Wir haben ja ein ganz gutes soziales Setup. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Aber logischerweise, weil es auch in anderen Ländern ganz anders ist, ist wahrscheinlich, gehört das Scheitern, wird wahrscheinlich gar nicht so gesehen, weil dann ist es ganz normal, dass man dort irgendwo ganz andere Herausforderungen hat und dementsprechend ist das wahrscheinlich auch eine andere Einstellung. Im Detail kann ich nicht sagen. Ich finde Scheitern nicht schlimm. Ich gebe das auch offen zu. Ich bin schon mal gescheitert, habe da überhaupt kein Problem mit. Am Ende kommt es immer darauf an, wenn ich auch am Tag 10 Entscheidungen treffe, meinetwegen mache ich halt 8 falsch. Mag ja sein. Aber wenn ich 2 gute mache oder wenn ich am Ende immer netto mehr gute Sachen entscheide als schlechte, dann komme ich ganz gut damit klar. Und ja, ich finde es nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe daraus sehr viel gelernt und ich würde auch immer wieder gründen. Und ich habe wirklich keine Angst, 2-mal gegen die Wand zu laufen. Irgendwann kann man sich schon mal durchreißen. Man muss den Status quo auch einfach öfters hinterfragen und das auch mal machen. Das würde uns als Gesellschaft, glaube ich, ganz gut tun.
Okay, komme ich zum nächsten Begriff, das ist Aktienrente.
Dringend notwendig, aus meiner Sicht. Der Staat alleine kann es nicht für uns alle sichern. Wir brauchen es. Man muss gucken, in welcher Struktur. Da gibt es verschiedene Ideen. Ich bin ein großer Fan von tatsächlich eines Fonds, wie man ihn beispielsweise aus Norwegen auch kennt oder auch aus anderen Ländern. Das hat durchaus seine Vorteile. Es gibt sicherlich auch noch andere Bereiche, die Sinn machen oder andere Produkte rund um dieses Thema, aber es ist aus meiner Sicht dringend notwendig. So wie es jetzt ist, wird es nicht funktionieren, für meine Generation nicht, für deine Generation nicht, für unsere nachfolgende Generation nicht. Wer da was anderes behauptet, der lügt den Menschen knallhart ins Gesicht, da bin ich ganz offen. Es ist ein Skandal, wer behauptet, dass das so funktioniert, wie es jetzt ist. Weil wir sehen ja die eindeutig, dass es nicht funktioniert.
Ja, so. Ich bin auch gespannt, wo der Weg dahin hingeht. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Work-Life-Balance.
Sehr wichtig. Idealerweise ist das, was man beruflich macht, auch sehr gut mit seinen persönlichen Interessen verknüpfbar. Ich glaube, wenn man morgens ins Büro geht oder zu Arbeit generell und man ist damit nicht glücklich, was man tut, dann wünsche ich jedem eigentlich die Möglichkeit, das zu ändern, wenn es denn geht, weil ich glaube, das ist sehr, sehr ungesund. Von daher ist es wichtig, dass man beides in einem sehr guten Einklang hat. Und ich finde es wichtig, dass wir als Gesellschaft und auch als Arbeitgeber da viel mehr für tun, dass man eben ja diese Balance sehr, sehr gut gestalten kann und dass man als Arbeitgeber auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern da viel mehr ermöglicht.
Auch in der Startup-Szene?
Unbedingt. Also die Frage ist ja nicht nach der Anzahl der Stunden, die man arbeitet, meiner Meinung nach, sondern es geht darum, wie effizient man beispielsweise ist. Und das hat auch was mit den Arbeitszeiten zu tun, wann man arbeitet. Also ich kann tatsächlich, wenn ich mal irgendwie in so einem Modus operandi bin, eine Nacht durcharbeiten. Dann habe ich aber auch das große Glück, dass ich dann zumindest mal morgens dann auch 3 Stunden länger schlafen kann, auch in der Woche, weil ich dann das so regeln kann. Ich bin dann manchmal tatsächlich auch einfach sehr effizient, wenn es draußen ruhig ist, ja, die Stadt in der Nacht hüllt. Da kann ich sehr, sehr gut arbeiten. Da bin ich sehr kreativ und habe teilweise echt die besten Ideen und die besten Sachen mal mitentwickelt. Das gilt natürlich nicht für jeden. Manche brauchen Struktur, manche brauchen geregelte Arbeitszeiten. Seien wir mal ganz ehrlich, wer behauptet, dass nur bei Startups Überstunden gemacht werden, der stimmt ja nun auch nicht. Das passiert ja auch bei anderen Unternehmen und teilweise ist da auch noch schlechter.
Ja, das stimmt. Dann kommen wir jetzt zu meinem Standardbegriff, das ist Rockmusik.
Ist nicht so meins. Ich war tatsächlich mal auf dem Rolling Stones Konzert, habe sehr genossen, fand es beeindruckend, wie die Truppe da noch vor allen Dingen in ihrem Alter über die Bühne hüpft und ja, wie wirklich die ganze Masse sich davon begeistern lässt. Es gibt so einzelne Lieder, die ich, glaube ich, ganz cool finde, aber meine Musikrichtung ist ein bisschen mehr so der Hip-Hop, ein bisschen House und tatsächlich, weil ich sehr, sehr gerne Schallplatten höre, auch sehr viel Soul-Musik, vor allen Dingen aus den 60ern. Das ist so also mein Ding. Aber ich glaube, ein gutes Rockkonzert, ich kann es schon nachvollziehen, warum das Leute machen. Stimmung ist da sicherlich gut. Keine Frage.
Absolut. Der vorletzte Begriff ist Disruption.
Notwendig. Man muss den Status quo immer wieder hinterfragen. Es ist dringend notwendig, dass wir schauen, dass das, was wir machen, vielleicht in dem einen oder anderen Bereich besser gemacht werden kann. Und es gibt sicherlich ganz viele Branchen, die ganz, ganz dringend auseinandergenommen werden müssen und verbessert werden. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Von daher, Disruption ist notwendig. Sie muss aber immer auch, das darf man nicht vergessen, fair sein. Disruption darf nicht negativ gesehen werden, dass man was zerstört oder dass man was, ja, irgendwie, dass man diese Gedanken hat, sondern es sollte den Gedanken haben, dass man was verbessert. Und dann ist es dringend notwendig und gehört zu uns als Gesellschaft dazu. Hat es immer schon gegeben. Schlussendlich muss man doch sagen, jeder Erfinder, auch vor Jahrhunderten, hat disruptiv gedacht. Und wir leben und profitieren heute noch davon.
Und schließen möchte ich jetzt mit dem Begriff Glück.
Wünsche ich jedem Menschen. Ich glaube, man kann ein Stück weit Glück sich erarbeiten. Es ist notwendig, manchmal Glück zu haben. Man sollte sich nicht darauf verlassen, aber ich wünsche vielen Menschen in vielen Dingen sehr viel Glück. Das brauchen wir manchmal.
Sehr schöne Schlussworte. Nils, ich danke dir herzlich für das Interview.
Ja, ich danke auch. Hat mich wirklich gefreut und ich hoffe, wir hören bald nochmal voneinander und wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Blog und deinem Podcast. Ich bin sehr begeistert.
Vielen Dank. Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Das Interview mit Nils soll dazu dienen, einfach auch nochmal so ein paar gewisse neue Ansätze mitzubekommen, die gerade in der Fintech- und Finanzszene ablaufen. Ich finde das ungemein spannend und da kann man auch als Privatanleger noch einiges mitnehmen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Regularien in den Niederlanden anders sind und ich finde diesen Plattformgedanken, der in der Startup-Szene herrscht, auch sehr interessant und auch sehr wichtig, wenn man den jetzt vergleicht mit dem herkömmlichen Bankgeschäft und da ändert sich momentan eine ganze Menge und deswegen finde ich das wichtig, auch über solche Themen in diesem Podcast zu sprechen. So, bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei abschließende Bewertungen. Die erste stammt von Helge S007 und er schreibt: Danke Daniel, ich höre den Podcast schon lange und er gehört für mich zu den Besten im Bereich finanzielle Bildung. Absolut positiv überrascht haben mich aber die beiden Über den Tellerrand schauen Folgen mit Dominik Dotzauer und Franziska Neumann zum Thema Investment in den eigenen Körper bzw. in Kunst. Dein Podcast hat immer schon 5 Sterne verdient, aber nach diesen beiden Folgen wollte ich das jetzt endlich auch mal schreiben. Ich freue mich, dass du das Thema Finanzen und Investments so breit beleuchtest. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Für mich war das auch sehr wichtig, dass ich da mal komplett andere Folgen und Themen dann besprochen habe. Und ich schaue immer, was ich da noch Neues hinzunehmen kann. Aber es ist auch nicht so einfach, weil man auch immer schauen muss, inwieweit interessiert es jetzt die Hörerinnen und Hörer. Und die beiden Themen kamen erstaunlich gut an, muss ich sagen. Im Endeffekt nach mehreren Monaten. Aber ich will so ein Thema eben nicht nur in den Podcast nehmen, weil es interessant ist oder gerade gehypt wird, sondern weil man da eben auch was lernen kann und mitnehmen kann. Das finde ich wichtig. In der nächsten Folge habe ich wieder so ein Thema, was sehr interessant ist und was ich tatsächlich noch nie im Podcast hatte. Aber es hat zu einem gewissen Grad auch was mit dem Thema Kunst und Kunstinvestment zu tun. Was das ist, das erfährst du dann nächste Woche. Und die zweite Bewertung stammt von Gupa80 und er schreibt: Danke für all die Jahre. Ich verfolge Daniel Acker, den Finanzrocker, schon seit Stunde 1. Ich bin einer derjenigen, die leider sehr spät mit Mitte 30 angefangen haben, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Am Anfang ist man erstmal überfordert. Zum Glück lief mir da der Podcast von Daniel über den Weg. Von Folge 1 an war ich begeistert und merkte schnell, dass Investieren kein Hexenwerk ist, sondern schnell erlernbar ist und sogar richtig Spaß machen kann. Über die Jahre hinweg wurde der Podcast zu meinem ständigen Begleiter. Auch wenn ich nicht immer mit Daniel einer Meinung bin, hat mir der Podcast sehr geholfen, mir ein ordentliches Portfolio aufzubauen. Mein Ziel, in 10 Jahren nur noch 4 Tage die Woche zu arbeiten, rückt somit immer näher und ist greifbar geworden. Danke Daniel für deine Arbeit. Ja, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du dieses Ziel, in 10 Jahren nur noch 4 Tage die Woche zu arbeiten, dann auch erreichst. Und möglich ist es auf jeden Fall. Man muss immer nur am Ball bleiben, selbst wenn die Märkte mal nach unten gehen sollten. Und ich finde es interessant, dass du ab Folge 1 schon begeistert warst, weil gerade so die ersten Folgen, die waren speziell, was die Tonqualität anging, jetzt nicht so überragend. Aber ich bin damals auch noch ein bisschen anders vorgegangen, auch mit meinen Texten. Und ja, wer die Folgen noch nicht kennt, einfach mal reinhören und sich eine eigene Meinung bilden. So, die letzte Bewertung für heute stammt von Asolas und er schreibt: Merci, hi Daniel, von wegen, du hast keine Rock- und Metal-Hörer. Auch wenn ich Gravedigger Geschmackssache halt nicht so mag. Eine tolle und sympathische Folge von euch beiden. Bitte weiter so in deiner gewohnt sympathischen Art. Ab the Finanzrockers. Ja, herzlichen Dank für deine Bewertung. Und ja, im Nachgang zu dem Interview mit Axel Ritt, da kamen tatsächlich einige Metaller und Rockhörer und auch andere Metal-Musiker und haben mir geschrieben, was ich extrem interessant fand. Mir hat die Folge auch viel Spaß gemacht. War auch ein Blick über den Tellerrand und war mir deswegen auch wichtig, auch wenn der Nachhaltigkeitsfokus da jetzt gerade auch in der Headline war. Der hat viele nicht angesprochen. Aber hätte ich den Metal-Fokus genommen, hätte er auch nicht viele angesprochen. Also da war es so ein bisschen schwer, eine Headline zu finden, die dann auch passt und möglichst viele anspricht. Aber mir persönlich war die Folge auch sehr wichtig. Und wenn mehr Leute gerade aus dem Rock- und Metal-Bereich auch so denken, dann freut es mich natürlich. Es gibt übrigens eine zweite Metal-Folge, und zwar bei Memo zum Glück. Da habe ich den Rechtsanwalt Dr. Matthias Dietz zu Gast. Er hat in den 80ern bei Gravestone, Sinner und Udo gespielt, also dem Ex-Sänger von Accept. Und war dort unter anderem Vorband von Guns N' Roses. Die Folge gab es im August bei Memo zum Glück und Matthias erzählt, wie er vom Rockgitarristen dann zum promovierten Urheberrechtsanwalt wurde und ich finde die Story super und Matthias kann extrem gut erzählen und ja, falls dich das interessiert, hör mal bei Memo zum Glück rein, würde mich sehr freuen. Damit bin ich am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke dir wieder fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter, dann habe ich eine Folge, die sehr abwechslungsreich ist und auch ein neues Thema anschneidet, was was ich tatsächlich noch nie im Podcast hatte. Es ist auch ein absolutes Hype-Thema. Ich stehe dem ja immer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber ich glaube, da kannst du auch einen Mehrwert aus dem Hören dieser Folge ziehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.